Also es geht natürlich sehr, sehr stark um die Themen Effizienz und Implementierung von KI. Also das hängt ja jetzt auch mit der Lage zusammen. Ne? Man sieht, okay, es ist wirtschaftlich schwach, also müssen wir irgendwie Personal einsparen. Also sagt man, okay, AI hilft mir, in dem Bereich ein bisschen weniger Personal zu haben.
Willkommen zum Podcast Stefan und Stefan. Kompromisslos ehrlich, mit Humor und der nötigen Portion Biss. Persönliche Perspektiven und knallharte Insights mit dem
Stefan Eckenberger
und dem Stefan Vogler.
Das 2026 hat gerade angefangen und unser heutiger Gast ist der Sven Reinicke. Er ist einer der profiliertesten Marketing-Professoren im deutschsprachigen Raum. Leitet das Institut für Marketing und Customer Insights an der Universität St. Gallen, namentlich bekannt als die HSG. Als Hauptautor vom CMO-Barometer 2026, das ist eine Studie im Auftrag von der Serviceplan-Gruppe und Hydrix and Struggles, braucht Sven keine Kristallkugel. Er kennt Fakten. Welche Marketingtrends sind in dem 26 relevant? Was zählt? Welche Skill brauchen CMOs? Was wird matchentscheidend sein? Ein gutes Neues, Sven, und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, vorneweg, Sven, welches Resultat hat dich am allermeisten überrascht?
Erstmal auch wünsche ich ein frohes neues Jahr an alle. Was mich am meisten überrascht hat, ist eigentlich, wie stark es sich noch zugespitzt hat im Vergleich zum Vorjahr. Wir machen ja dieses CMO-Barometer schon seit mehreren Jahren gemeinsam mit Serviceplan. Und letztes Jahr war schon klar, AI ist der Trend schlechthin. Aber für 2026 ist der Trend nochmal viel, viel größer geworden. Also ungestützt waren es 68%, die von sich aus gesagt haben, das ist das Hot Topic des nächsten Jahres. Und alle nächsten Themen hatten auch mit AI in irgendeiner Form zu tun. Das heißt, eigentlich gibt es für dieses Jahr nur noch ein Thema im Marketing und das ist Artificial Intelligence.
Und das überrascht uns aber nicht wirklich, oder?
Das überrascht mich nicht, aber dass es so stark war, überrascht mich schon. Also zum Beispiel das Thema Sustainability Marketing ist nochmal stärker runtergefallen, ist auch wieder nicht in den Top 10 dabei. Das sehen unsere Studierenden glücklicherweise anders. Wenn man mit denen diskutiert, ist Sustainability nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber aus Sicht der CMOs ist es im Moment kein besonders wichtiges Thema, leider.
Okay, da kommen wir.
Ja, sorry, ist denn von deiner Sicht einfach, das gehört dazu. Aber es ist nicht mehr der Wow-Faktor.
Ja, aber es ist auch schon runtergerutscht in den anderen Kategorien. Also das heißt, es ist nicht der Wow-Faktor, aber es ist steht im Moment eigentlich überhaupt nicht im Vordergrund. Also das heißt, die Leute kümmern sich nicht stark um das Thema, weil auch die Konsumierenden das derzeit nicht so stark in den Vordergrund stellen. Und es gibt einfach andere Themen, die derzeit viel wichtiger sind, wie Effizienz, wie die wirtschaftliche Lage und. Und die haben das leider stark verdrängt.
Gut, bevor wir jetzt auf die Resultate eingehen, wen habt ihr überhaupt befragt in diesem CMO-Barometer?
Also wir haben beim CMO-Barometer ungefähr 805 CMOs aus europäischen Ländern gefragt. Das sind fast alle Länder in Europa sind dabei. Es sind die Großen auf jeden Fall sehr stark dabei. Es ist Spanien dabei, Frankreich dabei, Italien dabei, UK dabei. Wir sind auch sehr stark, das liegt natürlich an unserer Datenbasis von der HSG, sehr stark in der Schweiz. Und auch Deutschland ist stark vertreten. Bei den Nordics können wir ein paar Tendenzaussagen machen. Da haben wir jetzt nicht so viele Antworten gehabt. Middle East ist auch noch dabei. Unterscheidet sich dramatisch von Europa.
Sind wir gespannt.
Weil die wirtschaftlichen Ausblick ist, da wird da ganz anders eingeschätzt. Aber wir haben eigentlich den europäischen Raum abgedeckt. Trotzdem muss ich dazu sagen, die Studie kann man jetzt nicht als repräsentativ ansehen, weil es ist natürlich gemacht worden auf einer Basis, die zu tun hatte mit Serviceplan. Die sind natürlich eine Agentur. Das heißt, Fast Moving Consumer Goods ist ein bisschen übervertreten dabei. Und natürlich ist die Schweiz auch ein bisschen übervertreten, dadurch, dass wir natürlich mit befragt haben. Die Struktur passt schon einigermaßen, aber so strenge Repräsentativität haben wir bei der Studie natürlich nicht.
Das könnte auch so tendenziell Richtung Stimmungsbarometer
gehen. Ja, es ist eher ein Stimmungsbarometer.
Ohne das Werten zu meinen, aber ihr sagt ja nie, dass ich repräsentativ, wenn es das ich seit das TSG, dann schon, oder?
Das würden wir dazu sagen. Eben, und bei 805 jetzt für Gesamteuropa, das ginge schon, aber dann müsste ja jeder die gleiche Chance haben, eben, da reinzukommen in die Stichprobe.
Eben, und dann das sind wir bei Grundgesamtheit, Stichprobe, das hat ja noch nicht geändert. Hey, du hast zwei, dreimal die wirtschaftliche Entwicklung angesprochen. Ja, basieren wir denn auf einer positiven Einschätzung für 26 oder sind wir da geoökologisch eher kritisch, pessimistisch unterwegs?
Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern. Da war ich im Herbst in Deutschland auf einer Tagung und da war die Stimmung schon ziemlich mies. Und ich habe gedacht, was ist eigentlich hier los? Ist doch alles ganz normal. Und das hat sich beim letztjährigen CMO-Barometer auch so gezeigt, ne, dass es in der Schweiz beispielsweise noch ganz gut gelaufen ist. Aber in diesem Jahr, muss man sagen, war es sehr verhalten in den meisten Ländern. In Deutschland war es sehr schlecht, aber in der Schweiz insbesondere schlecht. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass die Befragung natürlich auch zu einem Zeitpunkt draußen war, als man davon ausgegangen ist, dass man in Amerika noch 39% Zoll zahlen muss und nicht 15% zahlen muss. Das heißt, die Einschätzung war eigentlich besonders in der Schweiz im deutschsprachigen Raum schlecht. Und zwar deutlich schlechter als in den anderen Jahren.
Weil die Befragung da stattgefunden.
Ja, vielleicht lag das daran, aber es war auch aus meiner Sicht ein Nachholeffekt. Also das heißt, die Deutschen haben schon ein Jahr vorher gesagt, es wird schlechter und dann war hier eigentlich alles noch so, wie es immer gewesen ist. Aber die Branchen sind natürlich sehr unterschiedlich.
Das war gerade meine Frage. Ja. Gibt es solche, die besonders positiv oder welche, die besonders negativ in die Zukunft blicken?
Sehr negativ ist die gesamte Automobilbranche, muss man wirklich sagen, hat sich durchgezogen durch alles. Etwas positiver, also ist tatsächlich die Versicherungsbranche und Banken, die waren durchaus noch okay, wenn man sich das anguckt. Etwas verhaltener war Fast Moving Consumer Goods. Die waren auch nicht besonders positiv. Eine IT und Telco war okay. Und Pharma schlägt ja nie aus. Also Pharma ist ja immer fast gleich. Das heißt, da sehen wir ja nicht so riesige Konjunkturzyklen. Das ist auch so ähnlich gewesen.
Stichwort Budget, das ist immer ein Thema. Jetzt gibt es eine alte Marketing-These, wer auch immer die aufgestellt hat, wenn es weniger gut geht, sollte man mehr budgetieren im Sinn von investieren. Ist das jetzt einfach mal schön fürs Lehrbuch oder gilt das immer noch? Was sagst du dazu?
Ich glaube, das steht nur in Lehrbüchern drin. Das ist, glaube ich, in der Realität noch nie so gewesen. Ich sage auch immer, eigentlich darf das Marketingbudget nicht prozentual vom Umsatz angegeben werden, weil eigentlich soll Marketing den Umsatz treiben und nicht der Umsatz das Marketing treiben.
Schön gesagt,
also Ursache-Wirkung ist umgekehrt. Aber leider ist es bei vielen Unternehmen so, ne, dass man sagt, okay, je nach Branche natürlich 3%, vielleicht sind es in manchen Branchen auch 10%, ne, in manchen sind es nur ein halber Prozentpunkt, was man ins Marketing investiert. Aber die Budgets sind auch stark negativ. Also das heißt, das, was gesagt wird, investiert wird ins Marketing, ist deutlich negativer, als es im letzten Jahr gewesen ist.
Und gibt es da Unterschiede zwischen dem Ausland und der Schweiz? Also wird in der Schweiz extrem gekürzt gegenüber anderen Ländern?
Nein, die Schweizer sind nicht extrem, was das angeht. Die waren zwar etwas extremer, was die Konjunkturaussichten angeht, aber sie waren nicht extremer, was das Kürzen im Marketingbudget angeht, aber sie sind deutlich verhaltener als in den Vorjahren, das kann man sagen.
Okay, also gut im Jammern, aber dann nicht im Umsetzen. Ne?
Ja, also das war ja ein Outlook, wie sie das sehen. Vielleicht haben sie gehofft, dass sie das noch besser verhandeln können im Unternehmen, ihr Budget. und vielleicht rechtzeitig noch rausverhandeln, bevor es tatsächlich runtergeht.
Da dein Tipp an CMOs für gute, erfolgreiche Verhandlungen, wenn es um Sachenbudget geht. Was empfiehlst du da?
Na, ich empfehle sowieso immer, dass man genau sagt, welche Ziele man im Marketing erreichen möchte und versucht, die Ziele möglichst zu quantifizieren. Das heißt, sowohl finanziell als auch zum Beispiel, wie viele Käufer brauche ich, wie viele Leads brauche ich in dem Bereich und dass man dann sagt, dafür brauche ich diese Maßnahmen. Und wenn man das mit Geld hinterlegen kann und dann es heißt, ja, es gibt aber leider nur die Hälfte, dann muss man einfach sagen, okay, dann kann ich die und die und die Aktion weniger machen. Das bedeutet dann aber auch, wir haben die Käufer weniger und das heißt, wir haben vielleicht diesen Umsatz weniger. Das heißt, man muss ja die gesamte Ursache-Wirkung angucken. Und man kann nicht erwarten, okay, das halbe Marketingbudget gibt es nur, aber das gleiche Ergebnis muss rauskommen. Das schafft keiner.
Das ist fast so wie das magische Dreieck im Projektmanagement, oder Scope, Costs und Time. Und sage, dass die gleiche Qualität mit der gleichen Zeit, aber viel weniger kosten. Oder weniger kosten und nicht die Hälfte von der Zeit. Geht doch, oder?
Ja, so starke Effizienzsteigerung wird man nicht haben. Ja. Effizienz war in diesem Jahr ein Riesenthema. Auch im Marketingbarometer wurde immer wieder gesagt, Effizienz, darauf kommt es auch an. Ist aber immer so, das wissen wir aus anderen empirischen Studien, immer wenn die Zeiten wirtschaftlich etwas schwieriger werden, kommen die Themen Marketing Controlling, Return on Marketing, Marketing-Effizienz bekommen mehr Bedeutung. Dashboards, KPIs. Immer dann, wenn die wirtschaftlichen Zeiten schlechter sind. Das ist schon seit Jahren so.
Wie sieht es denn mit der Qualität der Messbarkeit aus? Also können die Unternehmen, sind die tatsächlich so weit, dass sie alles messen können und präzis das entsprechend planen können? Oder ist da noch Nachholbedarf angesagt?
Aus meiner Sicht ist die Messbarkeit im Marketing eigentlich nie ein Problem. Ich sage immer, Messbarkeit ist nur eine Sache der Marktforschung, die wir haben. Und man kann alles messen. Die Frage ist der Aufwand. Ich kann auch die Effizienz von Kinowerbung messen, indem ich alle vorher befrage, nachher befrage, nach einem Jahr nochmal befrage. Bloß dann ist die Marktforschung nachher teurer als die Kinowerbung. Dann macht das nachher wahrscheinlich keinen Sinn. Aber wenn ich will, kann ich alles messen, wenn ich ein Ziel habe. Wenn ich kein Ziel gesetzt habe, dann kann ich es nachher nicht messen. Wenn ich eine Kampagne mache und nicht genau sage, soll das jetzt Image machen, bringen oder soll es Sympathie hochbringen, soll es die Bekanntheit steigern oder soll es Kunden schaffen oder neue Innovationen verkaufen, wenn ich da die Ziele nicht definiere, dann kann ich nachher natürlich auch nicht messen, ob die Kampagne erfolgreich ist. Gewesen ist.
Also klassisch Nullmessung zum einen und zum zweiten Präzision dieser Ziele.
Genau, also eine Nullmessung und ich brauche eine klare Definition. Also in Seminaren zeigen mir Leute häufig irgendeine Broschüre oder irgendein Inserat und fragen, ist das gut? Und dann sagen, kann nur sagen, ja, ist das handwerklich gut gemacht, aber wenn ich nicht die Ziele, wenn ich das Briefing nicht kenne, kann ich nicht beurteilen, ob das gut ist, weil ich ja nicht weiß, auf was es ausgerichtet sein soll.
Du hast vorhin noch Stichwort unter anderem gesagt, Image. Das ist für mich aber auch ein starkes Kommunikationsthema, also Corporate Communications und sowohl als auch Marketing Communications. Was bist du persönlich eigentlich für einen Verfechter? Sollen die miteinander reden? Sollen sie unter einer Leitung sein, Joint Operations oder wie früher ganz unterschiedliche Disziplinen?
Wie immer in der Wissenschaft, das kommt drauf an. Der nächste Satz ist immer, worauf? Aus meiner Sicht in dem Fall tatsächlich auf die Branche. Für mich ist der große Unterschied einfach, Corporate Communications und Public Relations sind dafür da, Vertrauen bei Teilöffentlichkeiten zu schaffen, bei unterschiedlichen Teilöffentlichkeiten. So, zwei dieser Teilöffentlichkeiten gehören, sage ich mal, dem Marketing. Das sind die Kunden und das ist der Wettbewerb. Alle anderen gehören Corporate Communications sozusagen. Das kann Personal sein, das kann die Nachbarschaft sein, das kann die Politik sein. Die sind eher bei, oder NGOs, die sind bei Corporate Communications PR angesiedelt. Und nun hängt es davon ab, wo der Schwerpunkt in der Firma ist. Also wenn ich ein öffentlich-rechtliches Spital bin, Dann habe ich einen Leistungsauftrag vom Kanton, von der Politik. Dann macht es Sinn, die zusammenzuführen. Und dann ist eigentlich auch Corporate Communications eher im Lead. Wenn ich im Fast-Moving-Consumer-Good-Bereich bin, dann sehe ich eher so, dass meistens, da geht es ja in der Regel auch noch um die Marken und nicht um das Corporate, die Corporate-Kommunikation, dass da schon eher das Marketing nachher im Lead ist. Ne? Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wenn es einen Skandal gibt und so etwas, ne, dann ist natürlich Corporate Communications da dran. Und es hängt davon ab, ob es ein börsennotiertes Unternehmen ist oder nicht. Also auch Investor Relations da eine starke Rolle spielt. Wenn das eine starke Rolle spielt, dann sind die natürlich immer näher beim CEO. Ne, und Marketing ist etwas weiter entfernt davon. Dann ist natürlich Corporate Communications ganz, ganz wichtig. Wenn es aber ein inhabergeführtes Unternehmen ist, sagen wir im Maschinenbaubereich, dann ist aus meiner Sicht Corporate Communications ja auch wichtig, also für Personalkommunikation, aber dann würde ich tatsächlich die Markenführung eher beim Marketing ansiedeln.
Was hättest du, wenn du jetzt noch da darfst, einen Zusatzgedanken formulieren, was hättest du gern von den Leuten in der Kommunikation bezüglich Verständnis oder Nahtstellen, Denken oder Handeln zum Marketing oder etwas präziser gefragt, was wünschst du dir von den Kommunikationsleuten mehr gegenüber dem Marketing?
Ich würde mir mehr betriebswirtschaftliches Verständnis, also Financials, wünschen. Und ich würde mir, und das kann ich jetzt aus zahlreichen Projekten, die wir zum Beispiel im Bereich B2B gemacht haben, mit großen deutschen B2B-Konzernen gemacht haben, wünschen, dass sie sich etwas mehr mit Buying-Centern auseinandersetzen. Ne, weil irgendwie das, der Gedanke von Buying-Center und dass die im Marketing dann entscheiden beim Kunden, das ist häufig bei Corporate Communications nicht so richtig drin. Ne, sie kommunizieren zwar an Teilöffentlichkeiten, na, aber welche unterschiedlichen Botschaften ich an unterschiedliche Personen, an die Entscheider, an die Fachleute und so weiter kommunizieren muss, dieser Buying-Center-Gedanke ist leider aus meiner Sicht bei Corporate Communications häufig wenig verankert.
Also da hätte noch Luft nach oben.
Das da gibt es ja. Luft nach oben. Ja, aber umgekehrt gibt es mit Sicherheit auch Luft nach oben.
Ich kenne auch ganz viele Marketing-Leute, die nicht wissen, was ein Buying-Center wirklich ist.
Ja, dann fahren sie wahrscheinlich nur in Fast-Moving Consumer Goods, obwohl selbst da hat man ja auch ein Buying-Center. Also wenn ich das Kinderüberraschungsei verkaufe, verkaufe ich das auch an ein Buying-Center.
Absolut und vor allem nicht an der HSG. Ja, Kai, du hast es bereits genannt, oder? Der große Renner, das große Thema und nochmal quasi ja, von über drei Viertel aller haben ja genannt, dass das wichtigste Thema ist. Jetzt KI alleine genügt ja nicht, sondern welche konkreten Herausforderungen im Umgang mit der KI oder im Einsatz der KI haben denn die Befragten genannt?
Also es geht natürlich sehr, sehr stark um die Themen Effizienz und Implementierung von KI. Also das hängt ja jetzt auch mit der Lage zusammen. Ne? Man sieht, okay, ist wirtschaftlich schwach, also müssen wir irgendwie Personal einsparen. Also sagt man, okay, AI hilft mir in dem Bereich ein bisschen weniger Personal zu haben. Also wenn vorher im Content-Marketing vielleicht 5 Leute angestellt waren, dann sagt man, vielleicht tun es auch 4 oder 3, mit denen man da arbeiten kann und die werden eben durch KI unterstützt. Das heißt, es geht da als erstes um das Thema Effizienz. Ne? Wie kann ich Effizienz machen? Und es gibt viele Bereiche, da kann ich tatsächlich mit AI sehr, sehr effizient sein und Effizienzgewinne tatsächlich erwirtschaften. Also wenn ich dann in das gesamten Bereich von Imagery denke, also wir arbeiten zum Beispiel mit John Deere zusammen, ne, und wenn ich denke, die machen natürlich auch Fotos und die brauchen immer den Hintergrund von irgendwelchen Äckern in Europa und so ein Acker sieht einfach mal in der Schweiz vollkommen anders aus als in Frankreich und ganz anders als in Norddeutschland. Also brauche ich einen anderen Hintergrund diesbezüglich. Aber trotzdem müssen natürlich die Traktoren immer gut sein und immer konsistent sein. Und wenn man an Videos und Bilder denkt, da glaube ich, kann AI in Zukunft sehr, sehr viel. Und da wird man Effizienzgewinne haben. Ob man schon so weit ist, dass man die tatsächlich immer heben kann, ist eine andere Sache.
Mhm. Ja, und vor allem ist nicht, dass du die Menschen nicht genannt hast, weil da ist ja im Moment gerade in der Branche eine riesige Diskussion im Gange, oder wie weit kann man die auch faken quasi. Aber das ist ein anderes Thema. Eine andere Frage, Sven. Logischerweise, KI ist, steht im Zentrum, aber es gibt mit Sicherheit auch noch zwei, drei andere Themen, die auf 2026 auf der Agenda von CMOs stehen, oder?
Genau, also das ist zum Beispiel das Thema Customer Experience ist ganz, ganz wichtig, Customer Centricity wichtig, Customer Journey Management und Personalisierung hängt natürlich auch ein bisschen mit AI zusammen. Also da gibt es natürlich schon einige Aspekte, die dann deckungsgleich sind, aber das ist ja sehr, sehr positiv. Ne? Also dass Customer Experience tatsächlich das Thema Nummer zwei sogar ist. Also nach AI, ne, ist das das, was am meisten tatsächlich gestützt genannt wurde. Und das muss uns eigentlich freuen. Ne? Also weil ja, der Kunde sollte eigentlich im Zentrum stehen bei beruhigend, den ganzen Sachen. Ne? Und das ist eigentlich sehr, sehr positiv. Ne? Und das ist auch sogar hoch, also gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren. Also das ist wirklich sehr positiv.
Gegenüber 2025 ist die Wichtigkeit von Social Media und Influencer Marketing gestiegen, habe ich gelesen im CMO Barometer. Du hast kürzlich proklamiert, Reach is over. Auf was sollten denn die CMOs sich fokussieren in den Themen?
Es geht schon eher um das Thema Authentizität. Na, das wird auch klar zurückgespielt. Na, das heißt, ich sage immer, man merkt das ja jetzt, selbst im B2B, wenn man auf LinkedIn ist, Leute, die früher nur ein oder zwei Sätze geschrieben haben, schreiben auf einmal eine halbe Seite, dann weiß jeder, na, das ist wahrscheinlich nicht ganz authentisch, das hat er vielleicht nicht mehr selber geschrieben, sondern da hat wahrscheinlich AI ein bisschen unterstützt, ne, weil vorher war er zu faul und jetzt kommt es auf einmal. Das ist dann etwas fraglich und dann liest man es auch nicht mehr. Also solche Sachen. Ne? Oder wenn einer, der nie Icons benutzt hat, auf einmal immer ganz, ganz viele Icons drin hat, dann sage ich auch, na, ob das jetzt wirklich noch von ihm stammt, ist eine andere Frage. Und dann merkt man, dass die Authentizität runtergeht. Ne? Und das ist natürlich bei den anderen auch so. Also ob das bei Insta ist oder bei Facebook. Ne? Und deswegen, die Echtheit ist wichtig. Also es geht nicht um die Masse, sondern es geht vielleicht um kleine, aber feine Communities. Also Micro-Influencer sind definitiv wichtig. Überhaupt sind Influencer noch wichtig. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren sein wird. Ne, weil wir haben ja an der HSG jetzt auch eine School of Computer Science und wir haben auch Professoren, die sich von der technischen Seite mit AI stark beschäftigen. Und vor kurzem habe ich mit einem der Professoren darüber gesprochen und er hat mir gesagt, aus seiner Sicht sind die sozialen Medien in ein paar Jahren tot, ne, weil nur noch Bots mit Bots kommunizieren. Ne, also wir haben nur noch AI-Slot und dann ist die Authentizität fast null. Wir wissen ja, dass die Menschen auch nicht gut differenzieren können. Also sie können nicht erkennen, ob ein Bild oder ein Post tatsächlich authentisch ist oder ob der jetzt über AI gemacht worden ist. Es gibt auch viele Virtual Influencer natürlich, die gar nicht mal so schlecht sind unbedingt. Ich glaube, das wird eine Gefahr sein. Also deswegen ist das Thema Authentizität, ne, Influencer Marketing, Community Management wichtig, aber ich habe keine Glaskugel. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich bin auch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, wir müssen vielleicht neue Medien erfinden, wo dann die Authentizität wiederkommt. Aber man merkt das ja auch im B2B. In Deutschland haben die Messen im B2B beispielsweise inzwischen wieder mehr Umsatz als 2019, also als vor Corona. Mhm. Das heißt, die sind wieder auf dem ursprünglichen Niveau und alle haben während Corona gesagt, das wird in Zukunft total runtergehen. Aber die Leute wollen die authentische, menschliche Begegnung haben, nicht nur das Virtuelle, ne, und nicht nur das Digitale. Digital ist ergänzend gut. Und ich glaube, bei Messen sieht man das schön. Also meine Hypothese ist da immer, Winner takes it all auf der einen Seite. Es gibt gewisse Leitmessen, die gewinnen. Die ganz kleinen Verkaufsmessen, B2B, menschlich, die werden auch überleben. Da wird man dann Content vielleicht von den großen Messen nutzen. Aber so die Messen, von denen es so 5 in Europa gibt, die haben Schwierigkeiten.
Ja, ich freue mich wieder auf die Marktschreier, oder? Die wie im Ursprung des Marketings dann wieder ihre Sachen anpreisen. Noch rasch zur Mediawerbung. 72% der Antworten in der Schweiz, die du erhalten hast, sagen, wir geben gleich viel oder weniger Media Spendings aus im Jahr 2026. Im Ausland war es deutlich höher, wie ich gelesen habe. Was könnte der Grund sein?
Das kann tatsächlich mit den Konjunkturaussichten zu tun haben, dass die Schweizer da verhaltener sind. Also genau die Antwort habe ich darauf nicht, aber ich schätze mal, dass es damit.
Aber du prognostizierst nicht und sagst, Mediawerbung ist tot, oder?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube einfach, dass das ist ja das Problem, was wir im Markt haben. Wir haben immer mehr Kanäle, auf denen wir kommunizieren und die wir beherrschen müssen. Es stirbt ja nie ein Kanal ganz, ne, sondern es gibt immer eine gewisse Community, die diesen Kanal liebt. Ne, und deswegen müssen wir versuchen, die zu integrieren. Aber KMUs können es sich nicht leisten, immer 360-Grad-Kommunikation über alle Kanäle zu machen. Die müssen Schwerpunkte setzen. Und das schlägt sich natürlich dann bei Media auch nieder.
Ja, zu einem anderen Thema Branding. In Deutschland setzen 86% und in Österreich sogar 96% der Befragten voll auf Emotional Brand Building. In der Schweiz sind es auch schon 70%. Welche Marken stechen aus deiner Sicht aktuell besonders für starke emotionale Markenführung hinaus?
Ich würde jetzt anders antworten. Also ich will keine Firma nennen, die jetzt so ganz toll ist, sondern das eher auch wieder mit AI kombinieren, mit dem Thema Emotionalität. Das ist ja ein großer Gegensatz. Man sucht Emotionalität, aber fordert gleichzeitig Technologieorientierung, Daten und so weiter. Und wir merken das ja auch. Alle sagen, ja, jetzt soll doch AI alles machen. Und dann macht zum Beispiel Coca-Cola einen schönen Weihnachtsspot, den zweiten inzwischen. Ja, der wird natürlich dann von Experten zerrissen. Der erste war auch meiner Sicht auch extrem schlecht. Der zweite war aus meiner Sicht schon wesentlich besser. Aber er war natürlich noch nicht so emotional. Weil das ist natürlich der Engpass, der ein bisschen noch fehlt. Und das wird dann natürlich gerne kritisiert, dass man noch nicht an 100% rankommt von früher. Und ich sage, okay, wahrscheinlich in Zukunft wird das immer enger und in Zukunft wird das deutlich besser werden. Ne, und ich glaube, die Emotionalität wird ganz, ganz wichtig sein. Ja, aber deswegen glaube ich auch, wir brauchen nach wie vor den Menschen für die Emotionalität und wir brauchen nach wie vor auch Kreativagenturen, weil was AI nicht kann, ist Einzigartigkeit. Marketing ist Einzigartigkeit. Und AI braucht viele Daten, um dann daraus zu lernen und tatsächlich einem Vorschläge zu machen. Aber den Einzelfall, Sonderfälle, Ausnahmen kann AI nicht behandeln. Und genau das suchen wir im Marketing. Also werden wir den Menschen nach wie vor brauchen.
Schön, haben die Kreativen gerne gehört.
Nimm mir zwei Sachen mit. Einen ist persönlich Faktor Mensch, unsere Spezies. Homo sapiens sollte auch noch etwas können. Und nachher Kooperation mit Agenturen. Frage ich zum Ersten. Was sind denn jetzt wirklich Skills, die ein Chief Marketing Officer oder einer Chief Marketing Officer denn haben sollte jetzt?
Genau, also das ist in diesem Jahr tatsächlich ganz anders gewesen als in den vergangenen Jahren. Also dieses Jahr war tatsächlich die Digitalkompetenz, die Kompetenz Nummer 1, die von CMOs eingefordert wurde. Die war im letzten Jahr noch nicht mal unter den Top 5. Also das heißt, die wurde dieses Jahr viel, viel stärker eingefordert. Natürlich ist ein CMO eine Person, die sehr, sehr viel können muss. Ne? Die muss auf der einen Seite strategisch denken, die muss vernetzt denken, die muss Personal führen können, die muss Kreativität mitbringen und muss IT-Kompetenz mitbringen. Also man sieht, es ist irgendwie der eierlegende oder die eierlegende Wollmilchsau, die es dabei gibt. Und das ist natürlich etwas, das ist sehr, sehr, sehr schwer. Also das kann man nur, wenn man ein Team hat. Das kann eine Person gar nicht mehr bringen. Die Anforderungen, die dort gestellt werden, das muss man mit dem Team abdecken.
Das heißt, es braucht auch Leadership vermutlich, oder?
Ja, natürlich. Leadership, Führung ist ganz zentral. Aber man muss auch das technische Verständnis haben, sich damit auseinanderzusetzen und Daten interpretieren zu können.
Also wenn man von dem Profil ausgeht, dann müssen wir sagen, CMO wäre eine wunderbare Ausgangslage für CEO dann zu werden später. Und ich sage jetzt anekdotisch, da habe ich keine Studie dazu, es werden relativ wenig CMOs werden CEOs. Täusche ich mich? Was steckt dahinter? Wie siehst du das?
Ja, also wir haben ja gleichzeitig mit dem CMO-Barometer unser sogenanntes inverse CMO-Barometer gemacht. Und bei diesem, das war nur im deutschsprachigen Raum, und bei diesem haben wir immer die Peers von den CMOs, das heißt die Finanzleute, das heißt die Logistikchefs, das heißt die Business Unit Leiter gefragt, was sie denn über den oder die CMO denken und ob sie den zutrauen würden, CEO zu werden. Und die Antwort war leider sehr bescheiden für die CMOs. Das heißt, nur jeder Dritte hat also ihnen zugetraut, dass der CMO tatsächlich das Potenzial als CEO hätte. Das ist aber je nach Branche ein bisschen unterschiedlich. Also im Bereich B2B, also wenn es tatsächlich so um Maschinenbau und Industrie geht, da war das sehr verhalten, weil das sind ja auch meistens dann keine Techniker, sondern da wollte man Ingenieur natürlich haben. Etwas besser ist es im Bereich Konsumgüter, weil dort ist ja eigentlich ein CMO häufig ein Business Unit Leiter. Also wenn einer markenverantwortlich ist bei Procter & Gamble für eine Marke, dann ist ja eigentlich Business Unit Leiter und Bottomline verantwortlich für diese Marke. Also er ist für diese Marke sozusagen der CEO in seinem Land beispielsweise. Und da ist es natürlich dann deutlich einfacher. Und da kenne ich auch in der Schweiz einige CMOs, die irgendwann mal CEO geworden.
Okay. Zum Schluss vielleicht noch zurück zu den Agenturen. Du hast ja bereits genannt, oder? Kreativität ist ganz wichtig. Was erwarten denn die CMOs von den Agenturen im Jahr 2026?
Eigentlich nur eins, Kreativität. Also das heißt, sie wollen Innovation und Kreativität. Das, was wofür man eine Agentur braucht. Also Einzigartigkeit, neue Ideen. Aber man sieht auch jetzt, dass einige auch wollen, dass die bei der digitalen Transformation helfen. Und ich sage immer, das wird für Agenturen in Zukunft sehr schwierig. Weil ich glaube, es wird einige geben, die tatsächlich als Kreativagentur, als kleine Kreativagentur extrem gut sein werden, aber nicht riesig, aber in der Nische arbeiten werden. Aber die technologische Transformation, dafür muss man natürlich wirklich groß sein. Dafür muss man die Tech-Kompetenz haben. Dafür muss man international tätig sein. Das können dann nur einige ganz, ganz große Agenturnetzwerke tatsächlich machen, die dabei helfen. Also die sind dann Konkurrenten letztlich zu Gardner und anderen in dem Bereich und helfen dann denen. Und da bin ich mal gespannt, wer dort gewinnen wird. Sie kaufen ja auch alle ganz fleißig Tech-Agenturen im Moment auf, sind ja dabei, sag ich mal, sie zu integrieren in ihr Netzwerk. Und das ist ein Wettrennen im Moment. Aber es wird sehr schwierig. Es wird sehr schwierig, also für so eine, ich sage immer, für so eine mittelgroße Agentur, die im Moment so ein bisschen alles macht, das wird schwierig werden. Ja. Also das heißt, die muss genau überlegen, wo setze ich meinen Schwerpunkt.
Das heißt also auch Geschäftsmodelle neu definieren.
Absolut. Auch die müssen also genau sagen, für wen sind sie. Sie können eventuell sich für eine Branche als Spezialisten positionieren, auf eine Methode. Ich sage immer, das ist so ähnlich wie in der Marktforschung. In der Marktforschung gibt es auch welche, die machen exzellente qualitative Marktforschung im Kleinen. Die sind dann auch brutal teuer, aber sind auch gut, machen das sehr, sehr gut. Aber das sind keine Riesen.
Du hast vorhin noch gesagt, dann redet Boot mit Boot. Und jetzt ich auf der Kundenseite habe dann auch keinen direkten Kontakt mehr. Ich sage es mal plakativ, dann rede ich Mini-Boots mit den Boots von den Dienstleistern und der Agenturen. Und für das zahle ich nicht mehr das gleiche Honorar wie früher. Ist das einfach ein blöder Gedanke oder ist das dann eine neue Herausforderung für die Agenturen?
Das ist eine Herausforderung für Agenturen, aber das sehen wir durch AI natürlich auch selbst im Konsumgütermarketing. Also wenn man im Agentenmodus ChatGPT sagt, guck bitte nach der Apple Watch 10 mit rotem Sportarmband, vergleiche die Shops in der Schweiz und suche den billigsten Shop raus, dann guck dir die Bewertungen an und wenn die Bewertungen nicht allzu schlecht sind, nimm den und pack es in meinen Einkaufskorb. Ich habe das gemacht. Dann kommt tatsächlich ein Ergebnis raus. Also in dem Fall kann ich ruhig sagen, ne, war Interdiscount war das billigste, aber ChatGPT hat mir gesagt, okay, er hat trotzdem Digitec genommen, weil war 3 Franken teurer.
Ja, und ne,
aber die Bewertung war deutlich besser bei Trustpilot und deswegen hat es das genommen. Also, und dann ist null Kontakt mehr.
Okay.
Darf ich noch ganz schnell?
Ja, übernimm du, ja.
Er hat mir eine Steilvorlage gegeben. Digitec Galaxus, Deutschland, du weißt, was jetzt kommt. Die berühmten Videos mit AfD, Alice Weidel und so weiter. Da ist jetzt eine riesige, riesige Debatte im Gang, auch in den Fachmedien etc. Was ist deine Meinung grundsätzlicher Natur? Nicht, dass du jetzt da auf Digitec Galaxus eingehst, aber politische Themen aufzugreifen. Darf man das, soll man das, muss man das in der Werbung für FMCG?
Persönlich wäre ich da zurückhaltend, würde ich jetzt, wenn es ein ständiger Trend ist oder ein ganz wichtiger Trend wie Sustainability oder so, dann glaube ich, darf man das schon und dann sollte man das so, wenn es ein nachhaltiger Trend ist. Aktuelle politische Themen sind kritisch, wenn man es nur lustig macht auf Kreativität, so wie Six das in Deutschland gemacht hat, dass sie das einfach einen Politiker auf die Schippe nehmen, das ist okay. Mhm. Ne, sich wirklich politisch zu positionieren, würde ich jetzt als Marketeer nicht unbedingt machen. Aber das frage ich jetzt hier weiter an die Corporate Communications Leute. Ne, die müssen sich mit diesen Fragen stärker auseinandersetzen.
Ja, und da haben wir von Sven Reineken gelernt, es gibt eine differenzierte Antwort, das kommt ganz auf die Branche drauf an. Ist man böse kotiert oder nicht böse kotiert? Hat man den Leistungsauftrag in dem Bereich oder in dem Bereich? Und dann ein SOS Kinderdorf geht nicht mit der gleichen humoristischen Betrachtung an ein Thema her wie ein Glencore, und Glencore tickt nicht gleich wie ein Staatsbetrieb. Also auch da kann er ja auch nicht die Lösung sagen, sondern braucht sie Feinfühligkeit, und das, denke ich, ist ähnlich auch. IQ ist eine und EQ ist das andere, also auch noch gewisse emotionale Intelligenz. In welchem Markt, mit welchem Kernauftrag bist du unterwegs? Und dann ist unter uns gesagt, woher kommt das Geld, oder? Wenn ich vollumfänglich über Legat, Gönnerinnenbeiträge, Spenderinnenbeiträge und. Und dann gehe ich einfach plump und plakativ rein, dann ist das wahrscheinlich keine gute Idee.
Nee, und das ist so ähnlich wie Guerilla-Marketing. Das kann eben sehr schnell polarisieren. Na, die eine Firma darf das machen, die andere Firma darf das nicht machen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, als die Migros vor Urzeiten den Slogan «Ein M besser» eingeführt hat, hat die bei allen Ortsschildern in der Schweiz das M mit dem Migros-M überklebt. Das war lustig, die Leute fanden das cool. Jede Lokalzeitschrift hat darüber berichtet. In manchen Orten musste die Migros 40 Franken Strafe zahlen. Aber als beliebteste Marke der Schweiz durfte man das. Wenn das damals Cablecom gemacht hätte, ja, mit dem C, dann wäre das was anderes gewesen.
Jetzt mal noch eine ganz andere Betrachtung. Wir führen ja den CMO-Barometer schon lange durch.
Seit mehreren Jahren, ja.
Seit mehreren Jahren. Hast du auch Zeit und Kapazität, um dann an mich zurückzuschauen, wie gut ist deine Kristall- oder eure, du bist auch im Team unterwegs, wie gut ist eure Kristallkugel gewesen, die Annäherung an gewisse Trends, wo es gelandet ist in dem jeweiligen Jahr? Oder sagst du, nein, bist schon unterwegs mit dem nächsten CMO-Barometer?
Ja, wir haben natürlich auch nur 10 Fragen, die gestellt werden. Das heißt, das ist leider nicht allzu viel. Und das ist wirklich jetzt tatsächlich die Konjunktureinschätzung. Wir sind seit 3 Jahren dabei. Serviceplan macht das schon länger. Wir haben die Fragen allerdings ein bisschen geändert. Von daher ist es dann ein bisschen schwierig, dass die Trends dann 1:1 zu erkennen, verglichen mit den ganz früheren Ausgaben. Aber das wäre mit Sicherheit mal eine Aufgabe, die man hat. Aber eine Sache würde ich noch gerne nennen. Wir haben nämlich als letzte Frage auch im CMO-Barometer gefragt, wie informieren sich Marketeers? Welche Quellen nutzen die dafür? Und also das war leider für die Wissenschaft erschreckend.
Katastrophe. Na,
für die Wissenschaft eine Katastrophe.
Buchhändler ganz schlecht.
Wissenschaftliche Journals ganz, ganz wenig. Bücher ein bisschen mehr, aber auch nicht viel. Das meiste war LinkedIn. Das heißt, LinkedIn ist eine wichtige Quelle. Dann waren es White Paper, die man hatte. Dann Konferenzen und Messen. Und als viertes kam übrigens schon Podcasts.
Oh, wie schön.
Das heißt, Podcasts war Quelle Nummer 4.
Ja, und ihr ja auch ganz starke Formate an der HSG.
Haben wir auch, genau.
Ja, das ist spannend. Ja, was wäre denn gerade Schlussbetrachtung oder Anschlussbetrachtung für dich, wenn du sagst, okay, renommierte Universität wie eine HSG, was könnte sie denn noch dazu beitragen, dass sie auch zur Informationsquelle wird oder konsultiert wird oder
also wir versuchen,
berücksichtigt, das ist falsch gesagt, sondern auch gesagt, hey, was sagen die, was haben sie für Resultate, was haben sie für Studien?
Also wir versuchen das natürlich, natürlich brauchen wir Rigor-Forschung, die auch in den Journals publiziert wird, das ist ganz wichtig, um tatsächlich auch als Experten anerkannt zu sein. Aber wir haben ja schon immer versucht, Gremien zu schaffen und Austauschgefäße, wo wir Wissenschaft und Praxis zusammenbringen. Also unser Institut hat sich immer als realitätsorientiertes Institut verstanden. Wir sind nicht praxisorientiert, weil wir reden der Praxis nicht nach dem Mund, sondern wir sagen, Wissenschaft hat einen Blick auf die Realität und sieht nicht alles, hat einen spezifischen Blickwinkel. Die Praxis hat einen Blick auf die Realität, die sieht auch nicht alles. Wir müssen beides zusammenbringen. Und das machen wir in also aus Konsortialprogrammen wie zum Beispiel Best Practice in Marketing, wo Geberit und die UBS und John Deere oder Bühler und so dabei sind, wo wir Themen diskutieren und gegenseitig voneinander oder Sieger gegenseitig voneinander lernen. Das ist, glaube ich, ein gutes Gefäß. Weiterbildung ist auch natürlich ein wichtiges Gefäß und unsere Marketing Review St. Gallen, die ein Transferjournal ist. Das heißt, die versucht wissenschaftliche Erkenntnisse praxisorientiert rüber zu bringen, ist auch ein Versuch in dem Bereich. Aber auch wir müssen da besser werden, die neuen Medien, digitalen Medien noch besser nutzen, ob das LinkedIn ist, vielleicht noch mehr Podcasts in Zukunft und Konferenzen.
Ja, das geht uns gleich, oder? In der Fachhochschullandschaft. Auch die HWZ will Gas geben. Ist aber froh, wenn ihr Grundlagenforschung weiterhin im Griff habt, oder? Dann können wir profitieren davon und dann können wir mit pointiert und spezifisch dazu dann, oder? Mit der problemorientierten oder der handlungsorientierten Forschung und könnt dort dann Handlungsorientierung auch anbieten. Genau. Und dann ist es ein Miteinander. Oder?
Man braucht die ganze Bandbreite von den Ausbildungsinstitutionen.
Ja, da freuen wir uns drauf. Und an dieser Stelle herzlichen Dank für den spannenden Austausch. Wir werden dich dann noch konsultieren im Verlauf von dem 2026. Wo ist jetzt was gelandet? Und wo sind wir allenfalls auch von dieser geoökologischen Situation links und rechts übersteuert, überholt oder was weiß ich, in die Schranken gewiesen worden.
Ich danke auch ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch und natürlich auch allen Hörern einen super Start ins neue Jahr.
In dem Sinn, herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die dabei gewesen sind. Wir wünschen euch weiterhin in dem jungen Jahr ein erfreuliches neues Lebensjahr oder Kalenderjahr, auf das vieles gelinge, auf Wirkung, Bewegung und Erfolg. Und wir freuen uns auch, wenn ihr wieder dabei seid in einer neuen Folge vom Podcast von Stefan
und Stefan.
Hast du Lust auf mehr von dir zu wissen rund um Themen Kommunikation, Marketing, Management und Leadership? An der HWZ haben wir ein vielseitiges Studienangebot. Alle Infos findest du auf www.fh-hwz.ch.